Also ganz kurz zu mir. Ich bin Ex-Banker, Investmentbanker und habe sogenannte strukturierte Finanzierung gemacht. Können wir hinterher noch darüber reden, was das ist. Hört sich besser an, wie es dann tatsächlich ist. Aber es ist eigentlich auch ein ganz interessantes Spiel. Geht es auch um Geld, um viel Geld. Obwohl kein Banker weiß, was Geld ist. Ja? Man kann mit dem Banker reden und fragen, woher das Geld kommt. Die glauben tatsächlich, da kommen die Leute an und wie in eine Sparkasse und legen das rein und dann leiht die Bank das wieder aus. Das ist ungefähr so das, was Vorstandswissen ist. Ein bisschen besser wissen der sogenannte Treasurer. Die wissen schon, dass es nicht ganz so einfach ist, aber das ist eine ganz winzig kleine Minderheit. Ich habe es auch nicht besser gewusst. Und ich habe studiert in London und immerhin an der Faculty of Economics. Jetzt weiß ich nicht, ob mich das zum Volkswirt macht, aber wahrscheinlich eher nicht. In Wirklichkeit habe ich mich mit mathematischer Logik beschäftigt, mit Wissenschaftstheorie. Mathematische Logik, das ist im Prinzip, eigentlich ist das ein Unterbereich der Mathematik, ist nur aus historischen Gründen überall angesiedelt, weil man nicht so richtig wusste, wohin damit. Und wie gesagt, und dann war ich eben 25 Jahre im Investmentbanking und nach der Krise, nach der Finanzkrise oder so 2008 war ja die Finanzkrise und da hatte ich eine Firma in den USA und war auch in den USA. Und 2010 habe ich gesagt, na, das geht so nicht weiter, das verbessert sich nicht irgendwie. Und ich konnte aber nicht aus der Firma raus und habe mir dann überlegt, naja, eigentlich wolltest du schon längst mal promovieren. Und habe das dann gemacht und habe mir nicht die Frage, was ist Geld, sondern im Prinzip, das hieß am Anfang auch ein bisschen anders, habe mich dann eben gefragt, was ist eigentlich eine Marktwirtschaft und habe eigentlich auch geglaubt, ich weiß, ist im Großen und Ganzen ziemlich gut. Und ich müsste nur noch mal ein bisschen nachgucken und da habe ich nachgeguckt bei den Österreichern, weil die Österreicher als extreme, kann man sagen, Befürworter der Marktwirtschaft haben meiner Meinung nach eine etwas schlüssigere Antwort darauf gegeben, was das ist, weil die Neoklassiker kamen mir auf einer Seite sehr komisch vor, ja, weil Geld nicht vorgekommen ist, weil Eigentum nicht vorgekommen ist, weil es eigentlich alles Institutionen sind nicht vorgekommen. Und bei den Österreichern, das fand ich der gute Ansatzpunkt, kommt das alles vor. Ja, Karl Menger hat bis heute sozusagen, wenn überhaupt über Geld nachgedacht wird, dann wird meistens, bei Ökonomen, dann wird meistens die Mengersche Geschichte genommen. Die Mengersche Geschichte, die geht ungefähr so, ja, die Leute, die haben irgendwie so Arbeitsteilung und sowas angefangen, weiß man nicht genau warum, auf jeden Fall, dann immer mehr. Und dann haben sie ausgetauscht und so. Und jetzt ist dieser ganze Austausch unheimlich kompliziert geworden, ja. Wie viele Biberfälle gegen wie viele, Skalbe oder sonst irgendwas. Also ziemlich kompliziert. Und dann hat sich irgendwann mal eine Ware rausgebildet. Und das war, und diese dominante, die meisten nachgefragteste Ware, das war dann das Geld. Ja, und wenn man einen Ökonomen, wenn er überhaupt bereit ist, drüber nachzudenken und nicht gleich sagt, man braucht kein Geld, dann wird er einem wahrscheinlich diese Geschichte erzählen. Diese auch in unterschiedlichen Formen, diese auch in der Form, von entscheidungsspieltheoretischen Modellen ist die auch entwickelt worden. Ja, und dann ist Geld eben so etwas wie eine sozusagen die tauschfähigste Ware überhaupt. Ja, und das sagen viele, auch der Marx hat das gesagt, steht wörtlich drin, Geld ist Gold. Ja, und der Mann, über den wir jetzt reden, Georg Friedrich Knapp, der hat auch 1905 ein Buch geschrieben, das hieß Die staatliche Theorie des Geldes. Und das war zu einer Zeit, als Gold tatsächlich noch der Goldstandard war. Und er hat damals schon behauptet, Gold ist nicht so wichtig. Ja, erstaunlich, er hat gesagt, Geld versteht man nicht, wenn man es als Ware versteht. So, das ist der Herr, ja, Georg Friedrich Knapp, war ein zu seiner Zeit, habe ich schon gesagt, als ein Genie angesehen, war schon mit 28 Jahren Professor, hat eine Professur in Straßburg gekriegt. Und er war trotz der Zeit, ja, also als der Goldstandard und alles noch da war, hat er gesagt, das ist nicht wichtig, dass das Gold ist. Das könnte auch irgendwas anderes sein. Sondern er hat gesagt, Geld ist ein Geschöpf der Rechtsordnung, das seinen Gebrauch regelt. Ja, also er hat gesagt, Geld kann man nicht verstehen ohne einen Staat, der Gesetze erlässt, die klar machen, was man mit diesem Ding, Geld, wenn es ein Ding ist, was man denn da machen kann. Heute wird man sagen, Geld ist eine Institution. Ja? Ich würde noch dazu sagen, Geld ist eine politische Institution. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Politische Institution heißt zunächst mal, Das ist eine Institution, die man sich nicht ohne Gesetze oder gesetzlich ähnliche Regelungen denken kann. So, jetzt wird mir da wahrscheinlich relativ wenige Leute widersprechen. Das Problem ist nur, dass auch der Begriff der Institution alles andere als klar ist. Ja, sobald man sich mal gesellschaftswissenschaftliche Texte anguckt und guckt sich an, was da drin steht mit Institutionen, dann stellt man fest, ja, das alles Mögliche ist eine Institution. Ja? Ah, man sieht, Approbation ist eine Institution. Also ich ernenne irgendjemand so, was weiß ich, zum Doktor oder zum Arzt oder sonst irgendwas. Ja? Das ist irgendwie, scheint das sowas zu sein wie eine Eigenschaft, aber keine intrinsische Eigenschaft von einer Person. Ja? Also ich bin ja jetzt nicht als Doktor geboren oder sonst irgendwas, sondern etwas, das mir verliehen worden ist. Ach, deshalb ist es eine Institution, hat irgendwas mit Gesellschaft, irgendwas mit Regeln zu tun. Aber auch eine Heirat ist eine Institution. Aber was ist denn das, eine Heirat? Wisst ihr, was ist eine Heirat? Ihr seid ja nicht verheiratet. Ihr müsst euch noch überlegen, was das bedeutet. Was passiert, wenn man heiratet? Ja, viel schlimmer. Zwei Menschen werden in ein rechtliches Verhältnis zueinander gesetzt und haben bestimmte Rechte und Pflichten. Weil sonst bräuchte man ja nicht heiraten. Ansonsten liebt man sich halt und lebt fröhlich und so zusammen. Eine Heirat ist eine Institution. Warum? Weil der Staat sagt, dass sich daraus bestimmte Rechte und Pflichten ergeben. Und das wird dann immer ziemlich kompliziert. Und inzwischen ist es so, was auch interessant ist, Schwule und Lesben, so Schwule auch nicht, so Homosexuelle, ich habe aber nichts dagegen, ja, wegen mir sollen sie auch heiraten, die wollen auch heiraten. Okay, die wollen auch in ein rechtliches Verhältnis gesetzt werden. Was sie sagen ist, wir wollen die gleichen, und da ist es ernsthafte Rechte haben. Darum geht es eigentlich, ja. So, aber auch, man liest dann auch einen Feiertag, ja, ist auch eine Institution. Zum Beispiel die Wiedervereinigung, ja, ist eine Institution, der Staat hat es festgesetzt. Eigentum ist eine Institution. Wenn wir nochmal kurz zur Heirat zurückgehen, ist das ein Ding? Kann man das anfassen? Kann man das irgendwo im Raum und Zeit lokalisieren? Nee. Aber was es macht, ist, es ist etwas, was zwei Dinge in Beziehung zueinander setzt. Zwei menschliche Wesen, ja? Bei uns gesetzlich geregelt immer nur noch Mann und Frau. Das soll aber anders werden. Okay? Und dann haben wir Unternehmen. Das ist was ganz Komisches. Ein Unternehmen ist auch eine Institution, sagen auch alle, ein Staat ist eine Institution. Aber bei Unternehmen, bei Staat zum Beispiel, habe ich so meinen Zweifel, ob es das gibt, eigentlich so als Institution, aber egal. Aber Unternehmen, die gibt es, oder? Habt ihr schon mal eins getroffen? Auch nicht, ne? Aber komisch ist doch Folgendes, anders wie eine Heirat, scheint ein Unternehmen was tun zu können. Tun ja irgendwas. Da hinten, ich habe gerade Geld rausgelassen bei der Sparkasse, die hat mir immerhin Geld gegeben, diese Sparkasse, ja? Der Automat in dem Fall, aber immerhin. Ja, und dann machen die auch Kredite, vergeben die, manchmal beschlagnahmen sie auch Grundstücke oder Häuser, ja, so wie in Griechenland zum Beispiel macht diese Unternehmen, die Banken jetzt, die sollen alle Leute, die nicht bezahlt haben, die sollen sie aus ihren Häusern rauswerfen, weil das die schlaue Troika so beschlossen hat, ja, weil die Marktwirtschaft braucht natürlich eine Ordnung. Und diese Ordnung heißt, wir schmeißen die Leute aus dem Haus raus, wenn sie nicht mehr bezahlen können. Wo sie dann leben können, ist egal. Das sind alles Institutionen. Was wir auch sehen, ist auf jeden Fall, Institutionen, das sind Dinge von, wenn wir es jetzt mal Dinge nennen, von ganz unterschiedlicher Art. Ja? Das alles irgendwie hat es was, irgendwas mit Regeln hat es was zu tun. Das ist auch die übliche Formulierung, die man findet, ist, Institution ist ein Regelsystem. Moment, ist die Sparkasse ein Regelsystem? Komisch. Ein Regelsystem kann einen Kredit vergeben? Seltsam, oder? Also ganz so einfach scheint es nicht zu sein, aber wie gesagt, es gibt auch eine Institution Ökonomie, auch findet man keine Antwort auf diese Frage. Die nehmen einfach alle an, jetzt sind wir wieder bei dieser sehr guten Frage, was ist Frage? Ja? Und die muss man sich tatsächlich stellen, ansonsten kommt man nicht sehr viel weiter. Und das jetzt ist der furchterregende Titel, also der Unterschrift, das ist Sozialontologie, die fragen sich, was macht ein Ding essentiell aus? Warum ist ein Ding das und kein anderes? Ja? Was macht einen Löwen zu einem Löwen und nicht zu einem Nilpferd? Ja? Komische Fragen, aber manchmal hilft das, wenn man darüber nachdenkt, was das denn sein könnte. Weil ansonsten redet man oft relativen Unsinn. Ja? Unternehmen ist ein Regelsystem. Ja? Und damit geben sich die Sozialwissenschaftler, Ökonomen sowieso, eigentlich mit zufrieden, das ist ein bisschen wenig. So, und auf diese Fragen, da gibt es inzwischen, das ist die sogenannte Sozialontologie, die beschäftigen sich mit sogenannten sozialen Entitäten. Das heißt mit so Zeug. Ja? Und da sind zwei Aussagen hinter. Erstens mal behaupten die, Das ist real. Das ist nicht eine Fiktion, das ist nicht, was wir uns vorstellen. Und nur deshalb, weil das ohne Menschen nicht geben würde, heißt das nicht, dass es nicht real ist. Autos wird es ohne Menschen auch nicht geben. Wollen wir jetzt sagen, die sind nicht real? Ja, das ist eine Fiktion, ein Auto ist eine Fiktion. Ja, das ist von Menschen gemacht. Ja, das wird oft auch behauptet, das sei soziale Konstruktion. Ist ein Auto eine soziale Konstruktion? Das scheint ein Artefakt zu sein, etwas, was es gibt und was etwas tut. Und die Behauptung ist jetzt, im Anschluss an diese Sozialontologen, um vsearlich mal einen Namen zu nennen, John Searle ist ein sehr bekannter, an den ich teilweise anschließe. Weniger bekannt, aber sehr gut, ist der Ludger Janssen. Und der spricht von kulturellen Artefakten. Er sagt, im Prinzip eine Institution ist so etwas Ähnliches wie ein Auto. Ja, vereinfacht, ein Auto ist ein technisches Artefakt und das ist ein kulturelles Artefakt. Wenn das sowas ist wie ein Auto, sowas irgendwie, ja, dann ist eins wichtig, wenn man eine Institution verstehen will, ist, es erfüllt eine Funktion. Von einer Institution kann man nur dann reden, wenn es eine Funktion erfüllt. So, was jetzt anders ist, ist, wenn man sich die Bauteile anguckt. Ein Auto wird aus anderen Teilen gebaut, wie ein kulturelles Artefakt. Ja? Und zwar wird eine Institution gebaut, und jetzt sind wir bei den Regeln. Das mit der Regel ist nicht falsch. Es ist nur sehr verkopft. Ja? Es ist zu wenig. Wie eine Institution gebaut ist, ist, dass ein Akteur, das steht hier, Akteure verpflichtet werden, unter ganz bestimmten Umständen immer ganz bestimmte Handlungsweisen zu vollziehen. Ganz bestimmte Sachen zu machen. Ja? Zum Beispiel in der Heirat, das ist eine Institution. Da werden die Akteure, nämlich die beiden Ehepartner, verpflichtet, unter ganz bestimmten Sachen ganz bestimmte Sachen zu tun. Zum Beispiel Unterhaltszahlungen zu leisten, wenn sie sich zum Beispiel irgendwie trennen wollen oder sonst irgendwas. Das ist relativ gut festgelegt, was die zu machen haben. Die haben gewisse Pflichten oder dass er den unterstützen muss. Du kannst nicht sagen, wenn du verheiratet bist, ist mir egal, dass wir verhungern. Das geht nicht. Du kannst auch nicht zum Sozialamt gehen, das ist nämlich der andere Trick. Ja, wenn der Mann Millionär ist und die Frau kann nicht hingehen und sagen, ich brauche Hartz IV. Das geht nicht. Also unter ganz bestimmten Umständen, ganz bestimmte Handlungsweisen zu realisieren, das ist das, wie Institutionen gemacht werden. Und das Blöde an einer Institution ist, dass man die Akzeptanz der Leute braucht. Es muss also diesen Regeln gefolgt werden, unter diesen gewissen Umständen. Das ist wichtig, ganz hart auszudrücken, die Leute müssen programmiert werden, dass sie ganz bestimmte Sachen unter ganz bestimmten Umständen tun. Wenn sie das nicht tun, dann haben wir ziemliches Chaos, dann haben wir ziemliches Durcheinander. Das ist sehr unangenehm, diese ganze Sache, die kann man auch ganz schlecht erzählen, weil alle Leute sind ja frei. Wir tun und machen, was wir wollen. Ja? Jeden Tag. Und überlegen uns immer, entscheiden uns jeden Tag, was wir jetzt genau tun. Wer entscheidet sich jeden Tag, wenn er morgens aufwacht, genau, was er tut von euch? Überlegt euch immer, ach, gehe ich heute in die Uni, gehe ich heute nicht in die Uni? Ach, ich weiß nicht, soll ich Kaffee trinken? Ja. Ach, nö, in der Prüfung nehme ich nicht teil. Läuft das so ab? Eher nicht, oder? Ihr müsst bestimmte Sachen machen. Dann werdet ihr programmiert, dann müsst ihr machen. Und wenn ihr irgendwann mal nicht arbeiten geht, habt ihr auch ein Problem. Ja? Also das ist leider nicht so, aber es braucht die Akzeptanz. Wenn alle sagen, nee, wir machen da nicht mehr mit, dann nennt man dieses Ding eine Revolution und dann hast du mit Institutionen, mit alten Institutionen ein Problem. Ganz kurz, im Prinzip sage ich, man muss und sollte zwei Arten von Institutionen unterscheiden, wobei die zweite, die politische Institution, ohne die soziale, nicht möglich ist. Eine soziale Institution und eine politische Institution, die unterscheiden sich, dass auf der einen Seite diese Regeln, über die wir geredet haben, das sind Normen. Normen und das andere sind Gesetze. Zwischen Normen und Gesetzen gibt es einen großen Unterschied. Und zwar, wie man eingelernt wird. Dass wir eine Muttersprache sprechen, hat zwar nicht gar nichts mit Gesetzen zu tun, aber relativ wenig. Sondern wir erwerben und lernen eine Sprache, in denen wir in einem bestimmten Verhältnis von Lehrern und Schülern sind. Ja, im weitesten Sinne. Wird vorgesprochen, wird nachgesprochen, wird korrigiert, wird gelobt. Ja, was er sagt und wie er sagt. Also wir werden ein bestimmtes Verhalten eigentlich eingeübt. Und diese Institutionen, die auf diese Einübung beruhen, das sind dann soziale Institutionen. Dagegen diejenigen, wo es einen gibt, der sagt, du machst jetzt das unter den und den Umständen, ja, und manchmal sogar noch sagt, wenn du es nicht machst, dann strafe ich dich. Das sind durch Gesetze in der Sozialanthropologie sagt man konstituiert, heißt aber nicht mehr wie gemachte Institutionen. Und da ist eins wichtig, es gibt immer irgendjemand, der jemand anderes auffordert. Nicht immer befiehlt, aber auffordert, etwas ganz Bestimmtes unter ganz bestimmten Umständen zu tun. Ja? Zum Beispiel fordert mich der Gesetzgeber auf, haben wir auch brav gemacht, bevor ich in die Straßenbahn einsteige, in diese Straßenbahn fahre, ein Beförderungsentgelt zu entrichten. Ja? Wenn du Straßenbahn fahren willst, geh zu dem Automaten, werfe das entsprechende Geld ein, du bekommst dein Dings und bist jetzt berechtigt, Straßenbahn zu fahren. Haben wir gemacht. Ne? So, wir haben uns sozusagen entsprechend, weil es eine Institution gibt, in dem Fall die Beförderungsrichtlinie oder wie das Ding auch immer heißt, von Erfurt und sowas, und da auch Dings, Gesetze gibt, die dürfen dann Strafe bezahlen, wenn ich es nicht bezahlt hätte, dann erwischt, dann hätte ich 40 Euro gekriegt. Ja? So, das ist eine politische Institution. Und jetzt sind wir eigentlich, nach der langen Vorrede sind wir jetzt, wenn wir sagen, was ich behauptet habe, was der gute Georg Friedrich Knapp sagt, den haben wir nicht vergessen, kommt gleich wieder, aber über Institutionen hat er nicht direkt was gesagt. Ja? Sonst wäre es ja langweilig, wenn ich jetzt nur referiert hätte, was der Georg Friedrich Knapp gesagt hätte, dann hätte er das lesen können. So, wenn es richtig ist, dass man dass seine Aussage so verstehen sollte, dass Geld eine Institution ist, sogar eine politische Institution ist, dann erfordert die Antwort auf die Frage, was ist Geld, und da sind wir immer noch, ja, was ist Geld, erfordert im Prinzip die Beantwortung von vier Fragen. Erstens, was für eine Art von Ding ist das eigentlich? Das haben wir schon gesagt, Institution kann ganz alles Mögliche sein. Ja? Das ist ein ganz weiter Begriff. Ontologen sagen dazu, damit es ein bisschen interessanter klingt für euch, ja, können Dinge ganz unterschiedlicher Kategorie sein. Ontologen reden gerne über so Sachen wie, ein Ding kann eine Eigenschaft sein. Ja? Die meinen Ding nicht als etwas, was in Raum und Zeit ist, sondern ganz allgemein. Ja? Eine Eigenschaft, braune Haare zu haben. Ja? Gut. Oder ist es ein Unternehmen? Aber was ist ein Unternehmen denn eigentlich für ein Ding? Ja? Komisch. Irgendwie auch irgendwie, ist es irgendwo in Raum und Zeit? Wo ist die Deutsche Bank? Wo genau befindet sie sich jetzt im Moment? Ja? Aber damit der Ontologe nicht Ding sagen muss, ich habe jetzt Ding hingeschrieben, sagt er Entität. Ja? Also die Frage ist, was für eine Art von Ding, was für eine Art von Entität ist es? Eine Heirat zum Beispiel ist ein Ding, und zwar eines, das zwei Menschen in Beziehung setzt. Das nennt man eine Relation, ja, eine Eigenschaftenrelation. Und wir haben aber eben auch, wir haben die Unternehmer schon gehabt, offensichtlich so etwas wie Akteure. Die können was tun. Und es gibt sogar Leute, ich gehöre nicht dazu, die glauben, weil die was tun können, kann man sie moralisch auch verantwortlich machen. Da gibt es eine ganze Industrie, ja, die nennt sich Corporate Social Responsibility. Ja, die lädt sich dann die Unternehmen ein und sagt, liebes Unternehmen, da hast du einen Haufen Fehler gemacht, da müssen wir aber anders machen. Ja? Ansonsten gibt es abends kein Fernsehen und ihr müsst früher ins Bett. Ja, hat bisher nicht so gut funktioniert. So, aber die wichtigste und dritte Frage ist, wenn wir uns eine Institution angucken, dann sind wir sind immer noch beim Geld. Ja? Nicht, dass er glaubt, ich hätte einen Faden verloren, wir sind beim Geld. Durch welche Normen und Gesetze wird sie konstituiert? Wenn wir uns Geld angucken, das haben leider viele immer noch nicht verstanden. Wenn Leute Geld haben, über Geld hören, dann denken sie, pff, ja gut, Euro, Dollar und so weiter. So heißt das Ding halt, was soll das, ja? Übrigens bei vielen Leuten auch, wir sind gerade darüber geredet, habe gesagt, ihr habt mehr Zuschauer gehabt nach der Finanzkrise. Da würde ich mal sagen, vor der Finanzkrise ist nach der Finanzkrise. Ja? Das kommt bestimmt wieder, dann leider ladet er mich nochmal ein. Dann sage ich, hätte er gewusst, was Geld ist, dann hätte er das auch gewusst, dass das wieder passiert, ja? Also, die Frage ist, oder ein Geldsystem, ich habe gesagt, wir müssen erstmal, bevor wir über das Geldsystem reden, müssen wir dann wissen, was Geld ist. Ja, Geld ist ein System. Und zwar eins, das aufgebaut ist auf Normen und Gesetze. Ohne Normen und Gesetze gibt es kein Geld. Das ist kein Name nur für irgendetwas. Oder das ist, ach ja, das ist halt irgendwie ein Name und dann macht man da irgendwas und dann kriegt man dafür Ware. Ja? Sondern, nochmal, immer noch bei Knapp, und wie ihr seht, bin ich ziemlich überzeugt von dem, was er sagt. Es gibt Normen und Gesetze, sonst gibt es kein Geld. Und deshalb muss ich zum Beispiel, ich rede ganz wenig nur noch über dieses Thema, ich lasse es immer nur noch einfließen. Ich rede relativ viel über den Euro und warum der Euro nicht funktionieren kann. Ja? Und warum man den Euro deswegen dringendst abschaffen muss. Ja? Also der schafft sich eh ab. Von daher gesehen, ich muss da gar nichts dazu sagen. Aber man kann es vielleicht erklären, was da passiert und warum das so ist. Ja, und das hat irgendwas mit dem zu tun, dass es nicht so ist, wie viele Leute glauben, dass das doch ist doch egal. Ja, Euro hin oder Euro her oder was, wie das Ding ist doch was. Ist doch gut, ich muss das Zeug nicht mehr wechseln da, ja, an der Grenze und ach mein Gott, ja, was soll's. Und das Problem ist halt einfach, ja, was ist es nicht? Es ist Normen und Gesetze. Und der Euro zum Beispiel hat eine ganz bestimmte Gesetz, keine Norm. Der sagt, der ist so ausgestaltet, dass ein Staat zum Beispiel bestimmte Defizite nicht überschreiten darf oder bestimmte Schuldengrenzen nicht überschreiten darf. Das alles ist ein Geldsystem. Das gehört alles zu dem System, jetzt im Fall von Euro. Wobei das so ist wie mit Autos. Ja? Es gibt gute und schlechte Währungssysteme. Und die Frage ist immer, wann ist es noch eins und wann ist es keins mehr? Aber zum Beispiel Leute meinen auch immer, ja, wenn das irgendwie nicht perfekt ist, dann ist das irgendwie kein richtiges System mehr. Das wäre, wie man sagen würde, mein Auto ist kaputt, ist kein Auto mehr. Ja? Ist immer noch ein Auto, aber es geht halt nicht richtig. Deshalb ist auch der Euro ein Währungssystem, aber eines, das ganz schlecht geht. Ja? Dollar ist zum Beispiel eins, das besser geht. Und die dritte Frage ist nämlich genau die, was erklärt seine Akzeptanz? Warum folgen Leute, nämlich das muss immer passieren, beziehungsweise Leute, aus Sachen, die mit Leuten irgendwas zu tun haben, wie Unternehmen, warum akzeptieren die das? Und die normale Antwort, ich weiß nicht, ob ihr die schon gehört habt, bei anderen, die Lieblingsantwort von allen ist Vertrauen. Das, weil man vertraut der Währung. Ja? Habt ihr euch schon mal überlegt, ob ihr einer Währung vertraut? Sagen alle sagen, man muss der Währung vertrauen. Vertraut ihr der Währung? Ja? Und wie stark vertraut ihr der Währung? Und warum? Traust du der Währung?
Mäßig.
Macht es einen Unterschied?
Nee.
Ja. Sonneborn hat mal eine schöne, ich muss auch nochmal bekennen, ich bin Mitglied der Partei, die Partei. Ja, Martin Sonneborn. Da gibt es so diese Wahlzettelfragen oder so, warum man was wählen soll. Frage, sind Sie für den Euro? Da sagt der Sonneborn, klar bin ich für den Euro, mit was soll ich sonst zahlen? Ja, genau so ist es. Ja, mit Vertrauen hat das relativ wenig zu tun. Die Frage haben wir nicht beantwortet, mit was zu tun hat. Aber ob wir das vertrauen oder nicht, ist ganz wurst egal. Ich muss da hinten meine Euro reinschmeißen in den Ticketschalter. Wenn ich sie nicht reinschmeiße, kriege ich kein Ticket. Wenn ich kein Ticket habe, ich werde erwischt, muss ich wieder Geld bezahlen. Die wollen wieder Euros. Wenn ich sage, nein, ich vertraue der Währung nicht. Ja, ich vertraue der Währung absolut nicht. Ja, und was heißt das jetzt? Ja, ich benutze die einfach nicht, weil ich ihr nicht vertraue. Das kommt nicht gut, ja. Und wenn es noch schlimmer ist, wenn man das bei Steuerzahlungen macht, da kommen wir, und jetzt sind wir eigentlich beim Geld. Geld ist so ein Ding. Und wir müssen die vier Fragen beantworten, damit wir verstehen, was Geld ist. Und zu vielen von diesen Fragen finden wir bei Georg Friedrich Knapp, also alle lesen, 1905, trotzdem gut zu lesen. Es ist nicht gut zu lesen, muss ich jetzt mal ehrlich zugeben, weil es Deutsch, ein alter deutscher Schrift ist, ja. Das ist gar nicht so einfach und das ist leider nicht. Ups, Sie können den Computer neu starten. Ups, jetzt kommt er wieder. Okay. So, der Georg Friedrich Knapp, habe ich gesagt, nicht ganz, aber die meisten Fragen beantwortet er uns. Was ist dieses Ding? Was ist das? Er sagt, was es uns ist. Ja, er sagt, wenn wir unsere Mäntel beim Eintritt ins Theater zur Aufbewahrung abgeben, jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, was er sonst in Mikroökonomie hört, dann hört ihr euch das an, ja? Der redet über Mäntel und Theater, Aufbewahrung geben. Erhalten wir dafür ein Messingblättchen von bestimmter Gestalt, das ein Zeichen trägt, etwa eine Nummer. Stimmt, ne? Gibt es sogar heute noch. Geht hin, geht Mantel ab, kriegt das Ding. Okay. Es steht nichts weiter drauf, aber diese Marke hat eine rechtliche Bedeutung. Ja? Sie ist ein Beweis dafür, dass ich den abgelegten Mantel wieder zu fordern habe. Ja? Ihr seht schon den Punkt. Da gibt es eine Rechtsordnung sozusagen, die ist jetzt nicht besonders kompliziert, aber man nimmt es immer so an, dass das so ist, aber es muss geregelt sein. Man muss es auch wissen. Ah, da geht man hin, gibt Mantel ab, gibt Blättchen, hinterher wieder Blättchen, kriegt man seinen Mantel wieder zurück. Wenn der jetzt sagt, nein, du kriegst deinen Mantel nicht mehr, ja, dann kriegt der Garderobier-Schwierigkeiten und nicht ihr, weil es nämlich eine bestimmte Rechtsordnung gibt. Dann sagt er, wenn wir Briefe absenden, bekleben wir sie mit einer Marke, welche beweist, dass wir durch die Portozahlung das Recht erworben haben, sind wir wieder, Rechte erwerben, Pflichten, ja, das sind Normen, das sind Gesetze, das Recht erworben haben, diesen Brief durch die Post befördern zu lassen. Erstaunlich, ja? So, was hat das jetzt mit Geld zu tun? Er vergleicht Briefmarken und Garderobenmarken ganz offensichtlich mit Geld. Er sagt, das ist eigentlich so ähnlich, sowas ist es. Und was ich daraus gefolgert habe, steht bei ihm jetzt nicht direkt so, aber das sagt er im Prinzip, die Gemeinsamkeit zwischen diesen scheinbar unterschiedlichen Dingen ist, sie dokumentieren auf unterschiedliche Art und Weise, weil es Recht und Gesetz gibt, man kann nachgucken. Wenn zum Beispiel einer aus dem in Brasilien, aus dem Urwald kommt, der wird nicht so richtig gleich wissen, was es mit dem Garderobenmagen so auf sich hat. Ja? Wenn er ins Theater geht, okay, wird er wahrscheinlich machen. Aber wenn er ins Theater geht, dann wird er nicht gleich wissen, was da los ist. Ja? Da muss man ihm das erklären. Wenn du das machst, dann kriegst du was, kannst du abgeben, kannst du ihn ja wiederholen. Also es dokumentiert einen Anspruch zwischen Subjekten. In dem Fall zwischen demjenigen, der den Mantel abgibt, und demjenigen, der ihn annimmt und wieder rausgeben muss im Garderobier. Ähnlich ist es bei der Post. Ja? Es dokumentiert also nach knapp den Anspruch zwischen Subjekten. Es geht um Ansprüche, wechselseitige Ansprüche oder auch nicht wechselseitige Ansprüche, das ist Wurst. So, das ist, wir haben die erste Frage jetzt beantwortet. Es ist eine Dokumentation. Bei Geldscheinen ist das besonders schön, ja? Geldscheine? Haben wir hier an? Das ist Geld, okay? Das Geld, 100 Euro. Hm? Dokumentiert was, ja? Frage, wir wissen ja nicht, was es dokumentiert, aber es dokumentiert was. Und zwar Anspruch. Komplizierter wird das, wenn die Zahl auf dem Konto steht. Da sagen dann viele, ja, das ist doch jetzt kein Dokument mehr, das ist nur noch die Zahl. Hat er auch knapp auch eine Antwort gegeben, hat gesagt, das kommt nicht darauf an, was da draufsteht und wo das ist, es kommt nur darauf an, dass man es nachgucken kann im Recht und Gesetz, was das bedeutet. Und Recht und Gesetz bedeutet, dass die Zahl bedeutet, was mit dieser Zahl könnt ihr zum Beispiel bezahlen, Überweisungen tätigen und so weiter. Ja. So, was ist seine Funktion? Wir sind immer noch dabei, wir haben gesagt, was für eine Art von Ding ist es? Haben wir eine Frage, haben wir jetzt. Okay? Was ist seine Funktion? Er sagt jetzt, kommt wieder die Verbindung zu den zwei Sachen. Unsere Zahlungsmittel nun, seien es Münzen oder Scheine, haben die genannten Eigenschaften ebenfalls. Sie sind Zahlungsmarken. Ja? Briefmarke, ja? Zahlungsmarke. Man sagt, das ist was ganz Ähnliches. Wie bei allen anderen Marken, so ist auch für die Zahlenmarken nur wichtig, dass sie Zeichen tragen, ja? Die von der Rechtsordnung genau vorgeschrieben sind. Es kommt nur in Betracht, insofern es ein Kennzeichen von etwas ist. Ja? Dann kommt es nur in Betracht. Die Funktion ist also nach knapp was zu zahlen. Ja? Ein Zahlungsmittel. Was hat Ansprüche mit Zahlungsmitteln zu tun? Da kommen wir noch drauf. Ja? Eins nach dem anderen. Das sind also Zahlungsmittel. Wie kommt es, dass wenn ich jetzt zahle, ich meine, bei ihr habe ich jetzt keine Schulden, deshalb kriegt sie die 100 Euro nicht. Ja? Ich habe nämlich keine Geldschulden. Ja? Aber ich kann, wenn ich Geldschulden habe, oder sie bei mir Geldschulden hat, damit bezahlen. Ich werde diese Geldschulden los. Das ist das Entscheidende. Ja? Der Anspruch, sozusagen, den jemand gegen mich hat, den kann ich damit bezahlen. Ja? Wie kommt das? Was sagt der Knapp? Deshalb ist er nicht so ganz in. Ja? Also der ist nicht so ganz super in, weil der sagt was ganz Blödes. Der sagt jetzt nicht, das ist das Vertrauen. Ja? Weil wir vertrauen. Deshalb Geld ist Akzeptanz, weil wir vertrauen. Der sagt was anderes. Er sagt, die Annahme bei Zahlungen, die an staatliche Kassen gerichtet sind, das macht es aus. Zum staatlichen Geldsystem gehören demnach alle Zahlungsmittel, mit denen man Zahlungen an den Staat leisten kann. Hiernach ist nicht die Emission entscheidend, also wer es ausgibt, sondern entscheidend ist die Akzeptation. Die staatliche Akzeptation begrenzt also den Umfang des staatlichen Geldwesens. Ja? Unter staatlicher Akzeptation ist nur die Annahme bei staatlichen Kassen, wobei der Staat als Empfänger gedacht ist, zu verstehen. Was er sagt ist, kriegt deswegen Akzeptanz, weil ich damit meine Steuerschulden bezahlen kann. Schulden im weitesten Sinne gegenüber dem Staat. Deshalb hat es Akzeptanz. Dieser Druck, dieser Zwang, der bringt uns eigentlich letztendlich dazu, sozusagen die Währung zu akzeptieren. Standardargument ist dann aber, nee, das hat doch nicht so, ich kaufe doch Waren und so weiter, das hat doch mit dem Staat nichts direkt zu tun. Aber wir lassen es jetzt erstmal stehen, wir reden dann nochmal drüber, wie das dazu kommt, gleich nochmal. Aber zunächst mal sagt er, Geld ist ein Zahlungsmittel, das deren Inhaber berechtigt, damit Steuerschulden zu begleichen. So definiert er das. Er sagt, es kann durchaus auch andere Zahlungsmittel geben, ja, aber Geld definiert, bestimmt er, ganz wesentlich als eines, das Steuerschulden zu begleichen ist. Was das nicht macht, ist nicht Geld. Hat natürlich eine ganz seltsame Konsequenz. Damit ist Bargeld kein Geld, weil mit Bargeld kann man heutzutage keine Steuerschulden mehr begleichen. Ja. Aber er sagt, das gibt Geld, diese Zahlungsmittel, diese ganz besondere Akzeptanz. So, jetzt fangen wir ein bisschen an und das zu aufzuklamüsern, das ist bei knapp nicht ganz klar. Das ist nämlich ganz interessant. Also er bestimmt Geld als Zahlungsmittel. Was ist denn aber, wenn zum Beispiel auf der Bilanz, ihr kennt alle Bilanzen, ne, er studiert Staatswissenschaften, da steht eine Zahl. Ist das Geld? Ist das ein Zahlungsmittel, das da steht? Bewertung eines Gebäudes. Steht drauf, 10 Millionen.
Euro.
Euro ist Geld, oder? Okay. Euro ist Geld. Aber kann man mit diesen 10.000 was bezahlen? Nee. Die Leute sagen immer, ja, wir können es verkaufen. Ja, das ist was anderes. Aber jetzt haben wir erstmal das, die Zahl, die steht da dran, Gebäude 10 Millionen Euro. Kann man was mit bezahlen? Nee. So, deshalb hat der Keynes, finde ich, das wunderschön formuliert, weil die Frage ist nämlich eigentlich folgende. Wenn wir über Geld reden, über Euro reden, ist das ein Ding, wird ein Ontologe sagen, oder sind das zwei Dinger? Ja, reden wir vielleicht mit dem gleichen Begriff über zwei unterschiedliche Sachen? Keynes sagt, ja, wir reden über zwei unterschiedliche Sachen. Und zwar, das ist jetzt der Englisch-Test, wir müssen es gleich übersetzen. Ja. The state therefore comes in first of all as the authority of law. Auch hier wieder, Erfolg knapp. Ja, Erfolg knapp, ganz extrem, macht es auch explizit, dass er findet, dass er knapp revolutionär was über Geld gesagt hat. Und er wiederholt das nochmal. First of all comes in as the authority of law. Sagt, Geld gibt es, weil es Recht und Gesetz gibt, weil es einen Staat gibt. Which enforces payment of the thing which corresponds to the name or the description in the contract. But it comes in doubly when in addition it claims that the right to determine and declare what things correspond to the name and to vary its declaration from time to time, when that is to say, it claims the right to re-edit the dictionary. Übersetzt, nicht wörtlich, aber um was es geht ist, er sagt, Geld hat eigentlich, bezieht sich auf zwei unterschiedliche Dinge. Einmal auf das Ding Zahlungsmittel und einmal auf das Ding Bewertung. Etwas wird bewertet in einer Währung. Aber wenn ich etwas in einer Währung bewerte, ist eigentlich noch nicht direkt was ausgesagt, wie ich zahlen muss. Ich könnte auch was bewerten, zum Beispiel mit dem Ding Euro und sagen, immer dann, wenn etwas mit Euro bewertet ist, dann müsst ihr mir Kühe geben. Das ist ziemlich kompliziert, ja, 10.000 Kühe oder sonst irgendwas. Ja, aber das könnte man machen. Und was er sagt ist, im Prinzip kann der Staat sagen, mit was diese Schuld beglichen wird, die in dieser Währung bewertet ist. Also er sagt im Prinzip, es ist zu unterscheiden. Das ist bei knapp angelegt, aber es ist bei knapp nicht richtig deutlich. Knapp beschäftigt sich in erster Linie mit dem Zahlungsmittel, seiner Akzeptanz. Und er sieht aber sehr viel deutlicher, es geht auch um Bewertung. Diese Geschichte, dass man zwischen Bewertung und Zahlungsmittel unterscheiden muss, bringt Leute konstant durcheinander. Zum Beispiel, die Börsen steigen. Ja? Da wird von vielen behauptet, boah, ist unglaublich, die Leute sind reicher geworden. Sind die reicher geworden? Reicher oder nicht reicher? Haben sie mehr Häuser, mehr Autos, mehr Kühe? Also,
wertvollere Papiere.
Ja, wertvollere Papiere. Steht eine höhere Zahl dran, stimmt. Wenn die Börse steigt, ist die Zahl höher, wie sie vorher war. Und was haben sie jetzt mehr? Mehr Geld. Haben Sie mehr Geld? Ja, die haben mehr Geld, die haben eine höhere Bewertung, weil wir haben gesagt, Geld ist auch ein Bewertungsmaßstab. Der Bewertungsmaßstab ist gestiegen. Aber haben Sie mehr Zahlungsmittel? Die haben gar nichts. Ja? Die haben kein Zahlungsmittel. Wann kriegen Sie ein Zahlungsmittel? Wenn Sie die Papiere verkaufen. Kriegen Sie das Geld, wie es bewertet ist? Ist das gesichert? Nee, doof. Ne? Also, ob Sie reicher geworden sind, wissen Sie gar nicht. Weil nämlich das Zahlungsmittel und das Bewertung, die Bewertung was anderes ist. Auch interessant an einer Bank. Verstehen viele auch nicht. Eine Bank kann pleite gehen, nicht weil sie zu wenig Geld hat, sondern weil sich die Bewertung verändert. Schönes Beispiel ist die Deutsche Bank mit ihren vielen Derivaten. Da sagt man, der Deutsche Bank ist Geld ausgegangen. Jetzt geht ja das Geld aus. Nee, der ist nicht das Geld ausgegangen, sondern die Derivate werden anders bewertet, weil die Börse nach unten geht. Die sind highly leveraged, wie es so schön heißt, ja, gehebelt. Viel, viel, viel Hebel. So, jetzt kommt, was ist Eigenkapital? Ist Eigenkapital Geld? Hat er denn eine Kasse, ist da Geld drin und dann kann er rausholen und sagen, ups, das ist mein Eigenkapital? Nee, Geld ist eine Differenzposition auf der Bilanz. Weil eine Bilanz immer stimmen muss, rechts und links. Ja? Wenn ich auf der einen Seite Aktiva habe, dann das Passiva und meine Aktiva werden höher oder niedriger bewertet, ändert sich meine Eigenkapitalposition. Und wenn ich zu viel Bewertung verliere, Bewertung, nicht Geld, als Zahlungsmittel, geht mein Eigenkapital nach unten. Und wenn mein Eigenkapital entsprechend nach unten ist, bin ich irgendwann mal zwar nicht zahlungsunfähig, ja, aber Konkurs. Das ist das Problem. Und deshalb muss man zwischen Geld als Zahlungsmittel und Währung unterscheiden. Denen ist nicht das Geld ausgegangen. Ja, so die Bewertung hat sich verändert und hat ihr Eigenkapital ausgelöscht. So. Wir müssen also zwischen Währung und zwischen Zahlungsmitteln unterscheiden. Und jetzt fassen wir das Ganze mal zusammen. Bleibt auch noch ein bisschen, müsst ihr noch ein bisschen Geduld haben, was das dann ist. Aber zunächst mal, wir beantworten jetzt die vier Fragen. Was waren die vier Fragen? Wir sind zu wenig, es tut mir leid, jetzt seid ihr echt dran. Ja. Hm? Na, wer? Was sind die Fragen nochmal? Vier Fragen wollen wir beantworten.
Was hast du für eine Definition? Ja. Wie ist die Akzeptanz insgesamt?
Woher kommt die Akzeptanz? Jawohl. Und welche Regeln sind ausschlaggebend? Die Frage müssen wir beantworten. Wir lassen jetzt, also ich hoffe, wir sind jetzt sehr wenige, aber ihr seid jetzt Multiplikatoren, ja? Ihr müsst das jetzt multiplizieren. Ihr lasst keinen, auch keinen Professor mehr aus dem Raum, bevor er euch nicht die Fragen beantwortet hat. Damit ihr wisst, die Fragen muss er beantworten. Ansonsten sagt er nichts, ja? So, also eine Währung ist ein Maßstab für die Quantifizierung von Ansprüchen. Es werden Ansprüche quantifiziert, was immer das ist. Aber wenn ich eine Bewertung habe, dann habe ich zumindest ansatzweise einen Anspruch auf etwas. Wenn zum Beispiel ein Haus mit 1 Million bewertet wird, hat der, wenn er es verkauft, unter der Voraussetzung, dass er es verkaufen will, einen Anspruch an den Käufer, ja, wenn der sich geeinigt hat, auf diese Zahlung, auf diese Geldschulden. Ja. Also es bewährt, ist ein Maßstab für die Quantifizierung von Ansprüchen zwischen Subjekten auf ein quantifizierbares Gut. Nochmal auf Keynes zu kommen. Wir wissen noch nicht, was dieses Gut ist. Es könnten Kühe sein. Ja? Wir könnten festlegen, 10 Euro, na, das ist ein bisschen wenig, 5.000 Euro. Ja? Anspruch ist eine Kuh. Also wir könnten alles in Euro bewerten und hinterher Kühe austauschen. Könnten wir machen. Der Gesetzgeber sagt, von nun an ja, werden nicht mehr diese komischen Zahlen da von einer Bank zur anderen getippt oder sonst noch was. Bargeld spielt ja eh keine Rolle mehr. Aber, sondern Kühe. Ja, wir wollen jetzt endlich mal Kühe haben. Okay, kriegst du 5.000 Euro, gehst irgendwas einkaufen, ihr kauft euch, was weiß ich, Golf, Polo, Auto, ne? Papa, egal. Auf jeden Fall bringt dann euer Papa 3 Kühe ja, zum Autohaus, ja, wenn das Gesetzgeber reinschreibt. Also, es ist irgendein Gut, wir wissen nicht was für eins, aber es quantifiziert zunächst mal einen Anspruch auf, also es quantifiziert, nee, es definiert einen Anspruch auf ein quantifizierbares Gut. Kühe zum Beispiel sind quantifizierbar, die kann man abzählen. Ja, man kann zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es muss irgendwas sein, was man zählen kann. So, das ist das Erste. Funktion besteht darin, dass man Ansprüche quantifiziert. Also, ich sage zum Beispiel, ich bin der Staat, ich bin immer der Staat. Ja, weil dann seid ihr die Untertanen. Also ich bin der Staat. Okay. Ich sage, ihr müsst Steuern bezahlen. Jeder zahlt pro Kopf, ich mache Kopfsteuer, ja, 10.000 Euro im Jahr müsst ihr bezahlen. Also, ich quantifiziere meinen Anspruch. Ich könnte was anderes auch machen. Und so haben die Herrscher das auch mal gemacht. Ich könnte mir zum Beispiel überlegen, was lasse ich die machen? Zu was könnte ich die zwingen? Das kenne ich euch nicht. Ich weiß gar nicht, was ihr könnt. Ja? Gut, bei ihm kann man es mal sagen, man kann Auto putzen für mich. Ja? Ich bin der Staat, sagt, du waschst jede Woche für mich das Auto. Ja, das könnte ich machen, aber muss man überlegen. Jetzt sage ich zu dir, du machst mir einen Stuhl, ich kann keinen Stuhl, ja. Also es ist blöd, jetzt mache ich das so, ich will zwar einen Stuhl, aber ich weiß nicht, was ihr alle könnt. Deshalb sage ich, ich möchte von euch 10.000 Euro pro Jahr. Dann sagt ihr, was? Und was ist das für ein Ding? Ja, wo kriege ich das her? Ich komme gleich ein bisschen vorgreifen, das ist das Schöne am Staat. Der Staat gibt euch dieses Geld selber. Wenn er einen Stuhl kann, kriegt er zwar keine 10.000 Euro, aber er kriegt sogar mal 300 oder 400. Ja? Wenn er keinen Stuhl herstellen kann, hat er immer noch ein Problem, er muss immer noch Steuern zahlen. Ich kaufe mir unterschiedliche Sachen als Staat, was ich so will, indem ich einfach Zettelchen ausgebe. Schreibe ich diese Zahl drauf. Ja? Und jetzt hat er ein Problem. Wo verteufeln nochmal kriege ich die Zettelchen her? Warum hat er ein Problem? Aber es ist noch viel schlimmer, warum du ein Problem hast, wirst du sagen, der mit seinem blöden Zettelchen. Wenn du es nicht zahlst? Zum Beispiel. Das wäre jetzt das Schlimme, das wäre sozusagen mein Vorbild vom Staat. Deshalb ist dieses Modell nicht beliebt. Ja, es hat was mit Zwang und Herrschaft zu tun, das mag niemand so richtig. Ja? Aber so funktioniert das. So. Also. Aber eine Währung setzt voraus, Normen, Regeln, unter welchen Umständen man wie etwas zu bewerten hat. Ja? Ein Unternehmen sucht sich das nicht aus. Es muss bewerten. Ja, es muss die Position auf seiner Bilanz mit einem Wert versehen. Da gibt es alle möglichen Regeln mit Steuerberater und so weiter, wie man das bestimmt und Unternehmenswerte, bla bla bla. Es ist nicht etwa so, ich wehre mich nur mal ein bisschen gegen die anderen so, es ist nicht etwa so, was viele glauben, Geld sei ja sowas wie Nutzenmesser. Es misst den Nutzen. Ja? Es ist nicht so, dass da jemand zum Unternehmen geht, den, wie eine Krankenschwester, man sich das vorstellt, dann hält er den Fieberthermometer oder die Achsel oder wo auch immer auf die Zunge, was man das heute so macht. Ja? Und dann kommt da ein Wert raus. Ja? So ist das nicht. Es gibt Bewertungsvorschriften, die sind ziemlich kompliziert. Was das genau mit Nutzen zu tun hat, das müsste man dann mal nochmal erklären. Die Österreicher, das ist ganz witzig, die vorstellen, die sagen, ja, ja, klar, das ist schon alles viel schwieriger. Aber letztendlich, in letzter Instanz, kommt alles von diesem Nutzen. Ja? Das muss man sich so vorstellen. Irgendwann gab es Menschen, die hatten immer nur ganz wenige, die hatten Nutzen und sowas. Ja? Und dann haben die so in sich reingefühlt und dann haben die festgestellt, oh, ich fühle mich jetzt 4 Euro mäßig. Ja? Für das und jenes. Und dann aber daran ist es immer weitergegangen. Es gab die Evolution, weiß man auch. Ja? Und irgendwann gibt es jetzt zum Beispiel Dübel. Dübel, okay? Jetzt stellt man sich natürlich zunächst mal die Frage, warum ist mit dem Dübel ein bestimmtes Gefühl verbunden? Wer fühlt bei Dübeln was von euch? Habt ihr irgendwelche positiven, negativen Gefühle gegen Dübel? Komisch, oder? Aber es hat trotzdem was mit Gefühlen zu tun, aber indirekt. Irgendwann hat sich das durchentwickelt mit Dübeln, macht mal Bücherregale hin, macht was der Teufel, was alles. Und irgendwo ist es dann da richtig rausgekommen da oben. Ja? So ähnlich erklären das die Österreicher, nicht ganz so kabarettistisch, aber im Prinzip wird das behauptet. Das ist ein Fieberthermometer, irgendwie misst das Nutzen. Wir wissen zwar nicht mehr genau wie. So, und jetzt kommen meine Freunde von der Vollgeldreform und die sagen ja das Gleiche. Geld hat einen Wert, weil es einen als Waren repräsentiert. Ja? Wenn es keine Waren gäbe, gäbe es kein Geld. Das ist richtig. Aber es ist andersrum, es gibt viele Waren nicht, wenn es das Geld nicht gäbe, wenn nämlich der Staat es nicht erpresst hätte. Ja? Das ist das Dumme, das, wie gesagt, möchte niemand so gerne hören. So, aber eins ist entscheidend, damit es Akzeptanz hat, muss es über die Zeit, im Zeitverlauf relativ stabil bleiben. Warum? Wenn ich eine Geldschuld habe, sagen wir mal von 10.000, und ihr könnt morgen rausgehen, da sind wir wieder dabei, und könnt euch da ein gebrauchtes Auto kaufen. Ja? Und übermorgen könnt ihr euch ein Glas Milch kaufen. Dann würde er tatsächlich sagen, mit dem Scheißding rechne ich nicht mehr. Ich bin nicht mehr bereit, hier mir irgendwas zu verrechnen, weil irgendwo muss es eine Konstanz geben. Ansonsten ist man nicht bereit, mit diesem Ding zu rechnen. Ja, muss man sich überlegen. Ein Unternehmen gibt irgendwas aus, dann ändert sich das alles. Wenn das dauernd hin und her schwanken würde, würde niemand mehr nehmen. Also es muss sowas geben, wie dieses Zeitverlauf relativ stabil bleiben. Deshalb spielt die Inflation eine Rolle. Auf die Inflation gehe ich jetzt aber nicht ein, weil es nochmal ganz kompliziert ist, wie messen wir die eigentlich? Gut. Jetzt haben wir jetzt die Währung gehabt. Wir haben unterschieden zwischen Geld, ich habe es, um es zu unterscheiden, einmal Währung genannt. Wir sollten also von unten, ihr sagt nie mehr Geld, wenn ihr Währung meint. Währung bewertet und Geld zahlt. Das ist was anderes. Nicht immer dann, wenn man von Euro redet, zahlt man auch. Haben wir gerade bei den Wertpapieren gesehen. Hat nichts damit direkt zu tun. Das ist eine Bewertungssache. Es bewertet Ansprüche. Unter bestimmten Umständen hat irgendjemand einen Anspruch auf irgendetwas. Ja? Wenn er es zum Beispiel verkauft und der Wert ist noch auf der Höhe, ansonsten schon nicht mehr. Ja? Gut, jetzt haben wir das Zahlungsmittel. Jetzt sind wir auch wieder mehr beim Knapp. Und er sagt eben, Geld ist die Dokumentation von Währung, denominierte Ansprüche. Jetzt ist nämlich das Interessante. Wir haben ja vorher gesagt, was ist das verdammt nochmal für ein Gut, das da quantifizierbar ist, das man dann abgeben muss. Jetzt kommt der geniale Trick mit Geld. Der geniale Trick ist, das Gut ist der Zettel mit der Zahl drauf, mit der Währung drauf. Ja? Wie viel muss ich abgeben? Ganz einfach. Wenn etwas mit 10.000 bewertet ist, wie viel muss ich abgeben? Papiere, Dokumentation, wo 10.000 draufsteht. Addiert oder wie auch immer, an welchen Sachen. Das ist das sozusagen, das Geniale ist, dieses quantifizierbare Gut sind keine Kühe oder sonst irgendwas, auch keine Goldbarren, sondern nur eine blöde Zahl. Da steht die Zahl drauf und ich muss irgendwie diese Zahl transferieren können. Auf irgendeine Art und Weise. Mit Cash ist am einfachsten. Ja? Aber es ist auch beim Girokonto nicht anders. Die Zahl wird transferiert. Ups, hast eine höhere Zahl, freut man sich, oder? Oder sagt ihr, es ist nur eine Zahl, ist mir egal. Ja. Nee, ihr wollt die Zahlen haben. Ja? Ansonsten habt ihr ein echtes Problem. Manchmal könnt ihr die Miete nicht bezahlen oder sonst irgendwas. Also, wissenschaftlich ausgedrückt, die Währung, haben wir bestimmt, ist ein Teil, noch Wissenschaftler, eine Konstituente, jetzt sozialontologisch, ihr müsst ein bisschen Sozialontologie, müsst ihr über euch ergehen lassen, des Zahlungsmittels. Das ist das Geniale daran. Das Geniale ist, die Währung ist Teil des Zahlungsmittels und jetzt habe ich ein quantifizierbares Gut. Ich muss mir nicht überlegen, was zum Teufel ist das, sondern ich weiß es. Ich habe eine Geldschuld und dafür muss ich dieses Zahlungsmittel, wo die Zahl draufsteht, hergeben. Das quantifizierbare Gut ist also ein Dokument, auf der die entsprechende Zahl steht. Ja? Sie guckt ungläubig? Glaubst du es nicht? Ja? Also mehr ist, aber es ist so, es glauben viele nicht, weil das kann nicht sein. Das ist doch irgendwie, ja, wie, das ist eine Zahl. Nur eine Zahl. Mhm. Ja, warum hat die Zahl einen Wert? Warum hat es einen Wert?
Immer dafür garantiert, mit der Unterschrift normalerweise im Moment sagen. Oder dafür, weil wir glauben, dass jemand dafür garantiert.
Du kannst dir was kaufen dafür. Und eins kannst du dir schon auf jeden Fall mal kaufen, was immer passiert, nämlich, dass du nicht in den Knast musst. Oder nicht gehängt wirst, je nachdem, wie streng der Staat ist. Ja? Das ist schon mal was, oder? Wenn man nicht sterben muss, das ist manchmal schon nicht so schlecht. Aber wie gesagt, der Knapp ist nicht modern. Ja, weil wir wollen ja eigentlich nicht gezwungen werden. Sondern wir wollen es freiwillig machen. Und deshalb ist Geld ein Wertrepräsentant. Wie er das genau macht, wissen wir nicht, aber es muss so sein. Weil wenn wir es nicht sonst, wenn wir dem nicht vertrauen würden, dann wird man es nicht zahlen. Mein Punkt ist, es geht nicht um Vertrauen. Es geht auch um Vertrauen, natürlich, aber erst nachrangig. Das Vertrauen wird geschaffen durch den Staat, der festlegt, wer was zu bewerten ist, unter welchen Umständen, wie bezahlt werden muss, ja, wie transferiert werden muss. Und der natürlich schon darauf achtet, dass dieses Ding nicht dauernd hin und her schwankt, weil wenn Ansprüche bewertet werden, vor allem ausgeglichen werden, ist das ziemlich blöd. Wir machen zum Beispiel einen Deal, ja, der Deal heißt, du wäschst für mich das Auto, was mache ich für dich? Schreib eine Klausur, okay. Okay, vielleicht schlechter, nicht kein gutes Beispiel. Egal. Sagen wir mal, ich würde es besser, machen wir das. So. Wenn es jetzt plötzlich so wäre, ja, nö, morgen ist es so, du musst 20 Autos, 20 Mal Auto waschen für mich für eine Klausur. Ja, da fühlst du, irgendwie findest du das nicht so okay. Ja, deshalb, das darf nicht dauernd hin und her schwanken mit diesen Ansprüchen, sondern wir haben das ausgemacht und du musst Vertrauen darauf haben, dass das, was das dokumentiert, wenn wir das jetzt mit Zettelchen machen, wir geben uns Euro oder sonst irgendwas, du zahlst mich, ich zahl dich, ja, dass das nicht dauernd schwankt. So. Aber wir haben jetzt schon gesagt, also man braucht Zwangszahlungen. Ohne Zwangszahlungen wird es nicht funktionieren. Und die Akzeptanz beruht da eben primär auf der Macht des Staates, Steuern zu heben und ihre Bezahlung zu erzwingen. Das ist sozusagen, das ist die Knappsche Botschaft. Knappsche Botschaft ist, Geld hat Wert, weil der Staat einen Zwang ausübt über Steuer, im weitesten Sinne über Steuern. Deshalb hat es einen Wert. Und das habe ich vorhin schon mal gesagt, das ist eigentlich genial. Ja? Ich muss euch nicht einzelne Aufgaben auferlegen, sondern ich sage einfach ganz pauschal eine Kopfsteuer. Dann zahle ich den ich zahlen will, von dem ich was will. Kannst du Stühle bauen?
Ja, aber die werden nicht.
Super. Okay, das ist mein Stühlemann, den lasse ich Stühle bauen und er kriegt von mir Geld. Du kannst keine Stühle bauen, sage ich jetzt einfach mal so. Ja? Du kannst gar nichts, was ich brauchen kann. Was musst du jetzt machen? Wie machst du das? So ist die Marktwirtschaft entstanden, okay? Nicht andersrum, nicht erstmal. Millionen Täusche, och, und dann haben sie herausgefunden, Gott, ist das kompliziert, ja? Wir nehmen die beste Ware, die sich am besten dazu eignet. Ui, jetzt haben wir die Marktwirtschaft. Das Komische ist, bei Anthropologen, braucht ihr nicht machen, ihr studiert Staatswissenschaften. Und wenn du willst dich auf Mikroökonomie oder Ökonomie konzentrieren, brauchst du das eh überhaupt nicht überlegen. Du behauptest einfach, die Marktwirtschaft gab es schon immer oder die haben immer schon wie irre getauscht. Anthropologen sind der Meinung, nee, die haben eigentlich gar nicht viel getauscht, vor allem nicht innerhalb der Stämme, wenn überhaupt, dann nur immer extern. Und es ist ganz schwer zu erklären, wie diesem extern wieder Geld entstanden sein soll. Ja? Ich weiß jetzt nicht, was der Lars Bräutigam euch erzählt hat. Das ist gut, dann hat er was Richtiges gesagt. Ansonsten kritisiere ich ja immer ein bisschen bei ihm, dass er sagt, Geld sei was ganz unterschiedlichen Gesellschaften, das kann ich nicht verstehen. Ja? Dann ist es was anderes für mich. Das kann sich schon unterscheiden, das würde ich nicht bestreiten wollen. Aber was mich bei ihm, nicht weiter sagen, ja, weil ich bin auch mit ihm befreundet, aber was mich immer ein bisschen bei ihm stört ist, er sagt am Anfang nicht, was Geld ist. Sondern sagt immer, es ist was anderes in unterschiedlichen Gesellschaften. Wie kann das sein? Ja? Ist ein Auto was anderes in unterschiedlichen Gesellschaften oder was? Gut, dass es Autos irgendwann nicht gab, das sehe ich ein. Aber dass ein Auto was anderes sein könnte in einem, im anderen, das verstehe ich irgendwie nicht. Ja? So, also, ihr wisst jetzt, was Geld ist, ja? Erstens, ist Geld ein Ding oder mehrere Dinge? Dinge, dann würde es sein. Eins, mehrere. Na? Hm? Zwei. Korrekt. Geld, wenn wir über Geld reden, über Euro, Dollar, Pfund und so weiter, dann müssen wir zwei Sachen unterscheiden. Das Mittel der Bewertung, wo es Regeln dafür gibt, wie das gemacht wird. Regeln, zum Teil auch nicht. Ob ihr was bezahlt oder nicht, ist egal, aber ihr müsst bezahlen. Wenn ihr im Supermarkt einkauft, müsst ihr bezahlen. Ob ihr euch entsprechend fühlt, ja, das ist eine ganz andere Frage. Wir haben keine Antwort darauf gegeben, warum etwas wie bewertet wird. Und das Problem ist, dass die Leute immer versuchen, beide Fragen auf einmal zu beantworten. Zu beantworten, was es ist. Ja? Ich habe jetzt gesagt, es ist ein Bewertungsmittel. Und dann nennen wir es Währung. Und es ist ein Zahlungsmittel, wo die Währung ein Teil davon ist, weil die nämlich draufsteht. Ja? Damit dieses Gut, Papier, in dem Fall, warum ist dieser Zettel quantifizierbar? Ja? Ist ein Gut, ganz klar, ist eine gute Sache für dich. Warum ist er quantifizierbar? Steht drauf. Steht drauf. Genial, oder? So musst du dir überlegen. Das steht drauf. Ja? Da, Währung steht drauf. Okay, das ist es. Super, oder? Also das nenne ich mal eine Erfindung. Ja? Und die Erfindung, die ist so gut, dass es keiner versteht und trotzdem alle verwenden können und alle glauben, sie wissen, was sie da tun. Ja? Das ist genial. So. Also es sind zwei Dinge. Einmal die Bewertung und einmal das Zahlungsmittel. Und Knapp sagt, die Funktion, also wir haben jetzt zwei Funktionen. Die Funktion ist die Bewertung bei der Währung und beim anderen ist das die Funktion des Zahlungsmittels. Und Knapp sagt, was es ausmacht, ist, dass es akzeptiert wird zur Bezahlung von Steuerschulden. Ja? Das ist das Entscheidende. Und so können wir Geld unterscheiden, da können wir darüber diskutieren, ob das jetzt so ist oder nicht. Da kommen nämlich wirklich interessante Sachen raus. Ja? Ich habe das ja in meinem, weiß nicht, ob das gelesen habe, in meinem Aufsatz auch geschrieben. Für mich hat zum Beispiel Bargeld diesen Geldcharakter nur noch sehr eingegrenzt. Ja? Gut, jetzt haben wir das. Da haben wir vorhin schon drüber geredet, über die Banken, das darf nicht fehlen. Wie ist Geld zu unterscheiden? Der Knapp war wirklich auch da seiner Zeit voraus. Er hat gesehen, dass es unterschiedliches Geld gibt. Also er hat erstmal gesehen, dass es unterschiedliche Zahlungsmittel gibt. Natürlich, habe ich heute im Radio gefragt worden, könnte man nicht auch mit Arbeitsstunden zahlen? Könnte man. Ja? Es gibt unterschiedliche Zahlungsmittel. Goldbarren, Biberfälle wegen mir. Ja? Es gibt unterschiedliche Zahlungsmittel. Aber er hat gesagt, Geld definiert er zunächst mal als das Zahlungsmittel, womit der Untertan, der Bürger, kommen wir nochmal drauf zurück, was der Unterschied ist. Ich mache das immer ganz gerne über den Untertan reden, ja, weil meistens, also in den Kontexten, wo ich rede, da schüttelt es die meisten Leute. Das ist so schlimm. Ich bin doch kein Untertan. Ja. So was, aber deshalb sage ich das Wort sehr gern, ja, weil dann lässt die Aufmerksamkeit nicht so schnell nach. Und das ist also das Erste, was er sagt, das ist eine Zahlung, das ist ein Zahlungsmittel, wo man Steuern mit bezahlen kann. Das ist entscheidend. Und er sagt, ja, völlig zu Recht, er sagt, das ist nicht alles, nicht alle Zahlungsmittel, mit denen Steuern zahlen sind, müssen vom Staat emittiert sein. Und er kennt, schon richtig, ja, er sagt, ansonsten erkennen wir nicht die Realität. In einer Zeit, in der 80-90% der Zahlungsmittel Bargeld war, wohlgemerkt. Heute, wie viel ist noch Bargeld für Zahlungsverpflichtungen, Ausgleich? Was glaubt er, so ungefähr? Genau, so ungefähr 10%. Also Bargeld spielt so gut wie keine Rolle mehr. Ja? Bargeld spielt so gut wie keine Rolle mehr. Und zu der Zeit hat er erkannt, das muss man machen, weil er hatte damals geglaubt, ich meine hier die Banknoten, sie sind nicht von staatlicher Emission, da gab es nämlich noch Banknoten. Ja? Da kommt der Name her, ganz verrückt, es gab Staats- und es gab Banknoten. Da stand drauf, Kreissparkasse Erfurt. Hat ja einen Zettel ausgegeben, würdest du heute noch das Ding nehmen, Kreissparkasse Erfurt? Würdest du gucken, oder? Sagst du nicht mal Geld abheben, kommt so Ding, Zettel raus, ist Kreissparkasse Erfurt. Ja. Aber so war das und er hat es gesehen, hat gesagt, ja, das ist auch ein Teil des Geldsystems, wenn man was mit kann. Steuern zahlen. So, jetzt ist der entscheidende Punkt. Der Staat verleiht also deshalb Macht, dass das ein Zahlungsmittel wird, weil er anderen als dasselbe erlaubt, dass er Banknoten emittiert. Banknoten dürfen sie nicht mehr emittieren. Hier bin ich bei den Vollgeldreformern auf einer Seite. Ja. Letztendlich, die sagen es nur nicht so deutlich, weil sie nicht über Macht reden wollen. Dieses Privileg und das, was sie mit dem machen können, indem sie Geld produzieren können, das sind Geldmacher, ja, sind keine Geldverleiher. Übrigens, wenn ihr mal was richtig Gutes lesen wollt, falls es euch langweilig wird in eurem volkswirtschaftlichen Kurs, dann lest doch mal Hyman Minsky. Ja? Der macht den Unterschied auch schon sehr deutlich zwischen Geldverleihern und Geldmachern. Geldproduzenten, Banken sind Geldmacher, Geldproduzenten. bringen die Leute dauernd durcheinander, deshalb reden sie auch von Schattenbanken und richtigen Banken, das ist was völlig anderes. Eine Schattenbank ist keine Bank, sondern ein Geldverleiher. Die brauchen Geld, damit sie es wieder verleihen können. Eine Bank braucht keins. Ja? So, er sieht also, dass man unterscheiden muss zwischen Staatsgeld und zwischen Bankengeld. Geld, das der Staat emittiert und Geld, das die Bank emittiert. Ja? Gut, was ist der Unterschied? Das ist, was ich behaupte, weil du vorhin gesagt hast, weil wir so ein riesengroßer Kreis sind, wir können gleich auch noch darüber diskutieren. Die Emission von Staatsgeld erfolgt nach meiner Bestimmung über die Ausgaben des Staates. Ja? Und ihre primäre Funktion ist, das habe ich jetzt mehrmals gesagt, die Untertanen, das ist jetzt für die, wenn er jetzt langweilig geworden wäre, sage ich wieder Untertanen, wacht er wieder auf, Untertanen zum Transfer zu Gütern zu zwingen, das ist die Funktion von Staatsgeld. Da sagen wir die Vollgeldreform, hui, da sind wir froh, das haben wir heute nicht mehr. Es gibt kein Staatsgeld mehr, es gibt nur noch Giralgeld. Habt ihr auch schon gehört, oder? Also diejenigen, die sich mit Geldsystemen ein bisschen beschäftigen, die müssen sagen, es gibt nur noch Giralgeld. Nur noch, ja. Der Staat macht es nicht mehr. Da können wir, wenn es euch interessiert, nachher noch drüber reden, vielleicht auch beim Glas Wein oder sonst irgendwas. Ja. Bei dem großen Kreis brauchen wir nicht unbedingt hier bleiben. So, Bankengeld erfolgt anders, nämlich den Abschluss von Kreditverträgen. Wenn es euch interessiert, kann ich mal ein Papier geschrieben, zusammen mit dem Günter Gruner bei Flassbeck Economics, die unverstandene Welt der Banken. Ja, weil auch das erscheint völlig verrückt. Ja. Aber da bin ich jetzt wieder mit meinen Freunden von Vollgeldreformen auf einer Seite. Das gibt tatsächlich dieses Geld auch. Übrigens auch Heinz und Steiger sehen. Ne? So. Und dann in Nachfolge der Startermann. Leute, die man auch unbedingt lesen sollte. Obwohl sie nicht meine Meinung hundertprozentig vertreten, was komisch ist. Aber gut, ich kam nach denen. Vielleicht liegt es da dran. Bankengeld wird produziert durch den Abschluss von Kreditverträgen. Kommt dir komisch vor? Kommt dir komisch vor, oder? Seltsame Geschichte. Kann ja nicht sein. Das kann doch irgendwie nicht sein. Was heißt, Geld wird produziert durch die Ausgabe von Kreditverträgen? Wenn ihr mal nachlest im Gesetz, steht da drin, die Bank hat Geld, steht so nicht drin, aber faktisch steht es da drin. Und wo hat es her? Werdet ihr alles in Volkswirtschaftslehre lernen? Das heißt, ihr werdet so geprüft, dass ihr, das sage ich jetzt, darf ihr nicht weiter sagen, ich sage kein Professor da, dass er völlig einen Blödsinn verlernt. Ja? Der Blödsinn sieht ungefähr so aus, da gibt es also die Haushalte. Uns alle, wir sind Haushalte. Ja? Haushalte. Ja, wir machen und tun und sowas weiter und dann haben wir Geld. Und jetzt sagen wir, wir haben Geld, ja? Ihr tragt es auf die Bank. Dup, 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 dup. Sparkasse, Kasse, bom, bom, ja, kommt das Geld rein. Jetzt sagt die Bank, ui, ich habe Geld, was mache ich damit? Du mit deiner Stühlebauerei stellst fest, kack, ich brauche Holz, Säge, was weiß ich, was alles, musst es kaufen, hast keine Kohle. Ja? Gehst hin zur Bank, holst dir die Kohle von der Raffaella. Raffaella wusste das zwar nicht so richtig, aber sie hat jetzt, deine Kohle ist jetzt bei ihr. So wird im Gesetz ein Darlehensvertrag beschrieben. Wer glaubt das, dass das so ist? Na, aber sorry, so besteht die Prüfung nicht. Ja? Haushalte geben Geld, die Banken vermitteln und dann kommt der Zins. Ganz wichtig, der Zins, was macht der? Warum, was ist ein Zins? Preis für das Geld. Jetzt haben wir wieder einen Preis. Jetzt haben wir was ganz Interessantes. Jetzt haben wir etwas, das Preis ist von demjenigen, was den Preis ausdrückt. Das ist der Zins, das ist der Preis. Das ist genau wie bei anderen Waren, auch der Preis, das ist der Zins. Was macht der Preis? Immer. Der Preis macht was? Nee, was macht er insgesamt? Der Preis. Hast du schon Volkswirtschaft? Bewertet? Ja, du darfst es nicht mehr, das musst du vergessen. Ich bin jetzt sozusagen volkswirtschaftlicher Professor, nicht den Scheiß, was ich erzählt habe, sondern was du wissen musst. Was du wissen musst, ist Folgendes. Ansonsten wirst du nie und nimmer ein Volkswirt. Der Preis bringt Angebot und Nachfrage ins Gleichgewicht. Der Markt wird geräumt über den Preis. Deshalb ist wichtig, dass der Preis, der Zins, der schwankt. Ja, gibt viele Stühlebauer, ja, wenige Raffaellas, die das Geld zur Bank tragen. Der Zins steigt. Ja. Jetzt kommen ganz viele und bringen Geld. Der Preis sinkt. Du freust dich. Ja. Anders als nicht. So kommt der Markt wird geräumt. Das ist die Vorstellung. Wie ist es in Wirklichkeit? Kann man das da drauf malen, ja? Die Wirklichkeit ist furchtbar. Die ist so furchtbar, dass die meisten Volkswirte sagen, so kann es nicht sein. Mir hat ein Volkswirt gesagt, dem ich ihm gesagt habe, guck, das ist relativ easy. Er gibt einen Kredit und das macht er, indem er hier einfach hinschreibt, Kredit. 100. Den Kreditvertrag schließt er mit seinem Kunden. Dem Kunden bucht er einfach auf seinem Konto hier Girogeld ein. 100. Ja? Jetzt hat der Kunde hier, wenn es ein Ding ist, auf seiner Bilanz wiederum 100. Ja? Guthaben. 100. Was hat er hier? Der hat hier Schulden, genau. Der hat einen Kreditvertrag. Der Kreditvertrag steht hier. Der hat Verbindlichkeiten. Verbindlichkeiten, Bank. So ist das. Ja? 100. Und die Buchhalterwelt ist in Ordnung. Sagen viele, der hat kein Geld. Der hat doch kein Geld. Gibt es übrigens auch oft. Ich weiß nicht, ob der, glaube ich, nach mir kommt. Der sagt irgendwas. In der richtigen Interpretation ist es richtig, wenn er sagt, das sind zirkulierende Forderungen, das ist korrekt. Wenn er es richtig sagt. Die Frage ist nur, es gibt jetzt manche, keine Dummen, die behaupten, das sei eigentlich kein Geld, sondern das sei eigentlich eine Forderung auf Geld, das Guthaben. Weil die sagen, letztendlich kannst du da jeweils fordern, dass ich die Geldscheine kriegst. Und die Geldscheine sind das einzig richtige in echte Geld. Frage ich mich nur, wenn das einzige richtige Geld ist, warum braucht man das so wenig? Ja? Warum ist es vorstellbar sogar, dass man gar kein Bargeld mehr hat? Das fordern ja manche. Meiner Meinung nach übrigens, aber nicht meinem Chef sagen, ja, Herrn Flassbeck, der sieht das nämlich anders, nicht ihm sagen, ich bin auch der Meinung, Bargeld gehört abgeschafft. Auch Norbert Hering, wenn er mal liest, die wehren sich alle dagegen. Ich finde, das ist der falsche Feind. Ja? Man sollte, das ist nicht das Thema. Das hat Themen, aber ich könnte das auch alles versichern, aber das lassen wir weg für die Fragen nochmal. Das erste Mal hier ist Folgendes passiert. Ihr habt jetzt dieses Guthaben, nehmen wir mal jetzt zunächst mal an, das ist bei der gleichen Bank. Ja, das macht das Ganze einfacher. Den Staat bringe ich jetzt mal nicht rein, wenn es euch interessiert, können wir da gleich nochmal drüber reden. Der reduziert das Girokonto von dem einen, erhöht es von dem anderen und so zahlt ihr untereinander. Wenn du von ihm im Stuhl willst, er mir die Steuern bezahlen muss. Er will, du musst. Ja? Er auch, weil er hat das Problem, er muss mir auch Steuern bezahlen. Aber, ja? So. So, das ist dieses Bankengeld, das erfolgt also Abschluss von Kreditverträgen. Und ursprünglich, es gibt natürlich inzwischen auch Konsumentenkredite, Herr Huber wird immer wieder darauf hinweisen, also ich bin jetzt sowas wie ein Marxist. Also auf jeden Fall relativ nah dran, weil ich nämlich auch sage, naja, die primäre Funktion von Bankengeld ist eigentlich den Unternehmern den Kauf von Produktionsfaktoren zu ermöglichen. Ja? Was bei beiden Sachen interessant ist, ist doch Folgendes. Was ist zuerst da? Die Ware oder das Geld? Und das ist doch komisch, oder? Wenn es jetzt so wäre, wie zum Beispiel Völkerrechtsreformer sagen, dann müsste immer die Ware zuerst da sein vom Geld. Ja? Weil die soll ja im richtigen Verhältnis sein. Weil es repräsentiert ja nur die Ware, aber es ist ja gerade andersrum. Wenn ich als Staat hingehe und von ihm einen Stuhl kaufe, dann ist es deswegen, weil ich ihm die Kohle gebe, ja, irgendwann mal ist ein Stuhl da. Und das ist der Punkt, also das ist jetzt nicht mehr Dings, so hat er das nicht gesagt, knapp, aber wir können ihn so interpretiere ich ihn. Geld ist ein Steuerungsmittel. Geld steuert wie Ressourcen, Holz, Schraubenzieher und so weiter und eben seine menschliche Arbeitskraft, was dafür gemacht wird. Das macht nicht nur der Staat, sondern eben auch Banken, wenn sie Kredite vergeben. Die vergeben jetzt leider immer weniger Kredite, wenn man einen Blick auf die Deutsche Bank, ja, Buch, zeigt, bei denen ist 75% der Bilanz ist inzwischen Wertpapierhandel und nur noch 25% Kredit. Ja, spekulieren eigentlich nur noch. Aber im Prinzip, der entscheidende Punkt ist, Geld steuert, was produziert wird. Ja, wenn kein Geld da ist, gibt es kein Gut. Das ist jetzt Keynesianismus, sollte da auch nicht lernen, ganz schlecht, weil es geht um die Mikrofundierung. Ja. Nicht das Angebot bestimmt die Nachfrage, sondern die Nachfrage bestimmt das Angebot. Was heißt Nachfrage? Weil einer Hunger hat, weil er sagt, oh, ich möchte gern ein Auto und ich habe mal so, oder wie ist denn das? Warum produziert der? Warum produziert ein Unternehmen? Weil ihr Bedürfnisse habt? Och, ich habe ein Bedürfnis nach einem neuen Mantel. Was sagt das Unternehmen? Oh ja, klar, super. Das machen wir. Du bist uns so sympathisch, ja. Oder warum machen die das? Gewinn. So, und was ist Gewinn?
Also im Prinzip stellt die Mathe her, wenn man bereit ist, dafür Geld zu zahlen.
Okay. Und wie viel Geld wollen Sie haben? Unternehmen sind ganz seltsame Akteure. Die wollen eine höhere Zahl. Die wollen eine höhere Zahl. Sonst gibt es keinen Gewinn. Gewinn ist nichts anderes, als dass eure In-Geld, jetzt sagen wir aber nicht mehr Geld, wir sagen In-Währung, bewertete Güter, ja, die sie dafür brauchen, inklusive Arbeitskraft, du bist auch ein Gut, deshalb so eine sogenannte humane Ressource. Ja. Du bist eine humane Ressource und unter anderem eine Ressource und diese Ressourcen sollen weniger kosten als einbringen. Und wenn ein Unternehmen das nicht mehr macht, dann kannst du Bedürfnisse haben bis zum Nimmerleinstag. Die werden das nicht produzieren. Du musst Geld haben. So, und das ist, wenn man das mal weiß, ja, dann weiß man auch, wo ist das Problem, wenn es viele Arbeitslose gibt. An was fehlt's? An effektiver Nachfrage. Das ist Keynes, es fehlt an Bedürfnissen oder Wünschen oder was auch immer. Aber die müssen mit Geld unterlegt sein. Ansonsten funktioniert in der Marktwirtschaft, Kritiker sagen Kapitalismus, mir ist das Wurst, ansonsten wird da gar nichts produziert. Ja? So, und das ist eigentlich, was ich euch erzählen wollte und alles andere können wir 2 Minuten noch hier und dann irgendwo was trinken gehen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.